Mind Date. Intelligente Hacks für deinen Alltag. Mit Mentalist Timon Krause und Hannah Reiß.
Hannah, wenn du an der Supermarktkasse stehst und hinter dir kommt eine Frau mit einer Packung Milch und die fragt, ob sie vor darf, weil sie spät dran ist, würdest du die vorlassen?
Ja.
Okay. Und wenn du in der gleichen Supermarktschlange stehst und da kommt eine Frau mit einem riesigen Einkaufswagen, komplett vollgepackt, und die fragt, ob sie vor darf, weil sie einkaufen muss, würdest du die dann vorlassen?
Ich glaube nicht. Also, hä? So, ich würde, glaube ich, erstmal sagen, hä? Und dann würde ich sagen, nee.
Nein. Ja, in diesem Sinne, herzlich willkommen bei Mind Date. Mein Name ist Timon Krause, ich bin Mentalist, also Bühnen- und Gedächtniskünstler. Und in diesem Podcast gebe ich euch ZuhörerInnen kleine Hacks an die Hand, mit denen ihr euren Kopf und eure Mitmenschen besser versteht, um ein bisschen einfacher durchs Leben zu fahren. Und heute geht es um das praktische Beispiel, wie kann ich Leuten in Schlangen überzeugen, mich vorzulassen. Und dabei gucken wir uns eine Studie an, die vor allem die Macht eines ganz, ganz kleinen, aber ganz, ganz bedeutsamen Wortes klar macht.
Mein Name ist Hannah, ich bin Produzentin auch dabei und ich würde sagen, wir legen einfach los.
Let's go!
Also, wie du schon gesagt hast, ne, wir hatten jetzt das Supermarktbeispiel und es ist ja generell, gibt ja viele Situationen im Leben, wo es einfach mega nice wäre, so andere Leute um sich rum einfach auszuschalten oder einfach so ohne nervige Schlangen durchs Leben zu gehen. Supermarkt.
Ich hasse das, wenn im Supermarkt irgendwie eine Anaconda auf mich zukommt oder so, das ist fürchterlich.
Ja, genau. Aber also das beste Beispiel ist Supermarktkasse, kennen wir alle, ne? Man geht so zur Mittagszeit, es ist irgendwie gerade Mahlzeit und dann will man sich einen Salat bei Edeka holen. Das ist jetzt ein total aus dem Leben gegriffenes Beispiel und es ist einfach mega viel los. Oder man will sich morgens einfach nur seinen Kaffee holen, im Café ist aber eine Riesenschlange oder natürlich Clubschlange.
Clubschlange.
Ey, was du hier anstehst.
100%. Und ich habe tatsächlich witzigerweise, also habe ich noch nie darüber nachgedacht, diesen Hack für eine Clubschlange zu benutzen. Das würde aber vermutlich funktionieren.
Ja.
Das ist total brillant. Ich habe da wirklich Stunden meines Lebens verschwendet.
Ja, voll, voll. Ich würde sagen, da gibt es nochmal so ein eigener Mikrokosmos irgendwie. Aber theoretisch würde das natürlich auch in der Clubschlange funktionieren. Und Timon, aber wenn du schon sagst, also du als Mentalist, benutzt du diesen Hack selbst? Musst du viel anstehen in deinem Leben?
Ich muss sehr viel anstehen in meinem Leben. Ich benutze den Hack nicht, aber einfach, weil ich nicht dran gedacht habe, den für diese Situation zu benutzen. Ich benutze den eher in anderen Begebenheiten. Da können wir nachher nochmal drüber reden. Aber vielleicht werde ich dann ab heute auch nicht mehr anstehen. Habe ich was von dir gelernt?
Ja, guck.
Sehr gut. Hanna, du hast gerade Situationen aufgezählt, die irgendwie in unserer heutigen Welt sehr realistisch sind. Das passiert alles häufig und ich habe ja schon gesagt, dass wir uns heute eine Studie angucken. Die Studie kommt aus 1978 und da ging es genau um das Thema, wie werde ich in einer Schlange vorgelassen? Und im Jahr 1978 gab es einen anderen Ort, wo man viel anstehen musste. Das weißt du gar nicht mehr. Das ist überhaupt nicht deine Generation. Ich kenne das noch wie den Rücken meiner Handfläche, aber du weißt das gar nicht mehr. Da gab es nämlich einen anderen Ort, wo man viel anstehen musste, nämlich den Drucker im Büro.
Die Druckerschlange, verstehe, ja. Genau. Ich meine, wir sind ja in Deutschland, ne? Deshalb sind wir natürlich komplett digitalisiert. Hier ist ja gar nichts mehr.
Man steht nirgendwo mehr an. Alles läuft perfekt smooth bei den Behörden.
Genau,
alles
eben.
Ist easy, es gibt keine Schlangen mehr. Aber wenn es noch Schlangen gäbe an solchen Orten, dann würde dieser Hack vielleicht auch da zutreffend.
Ja, ich habe mal ausgerechnet, also 1978, das ist genau 46 Jahre her. Mhm. Ich finde das immer so. Also mir ist schon klar, 1978, ich habe ja auch Eltern oder andere Leute in meinem Umfeld, die älter als 46 Jahre sind. Trotzdem denke ich immer, ist es wirklich so, dass diese Studie jetzt noch auf uns modernen Menschen zutrifft? Haben wir uns nicht weiterentwickelt in dieser Zeit?
Ich wünschte, es wäre so. Ich habe das Gefühl, wir entwickeln uns weitgehend zurück, ehrlich gesagt, wenn ich mich umschaue. Aber weiterentwickelt hat sich das Gehirn auf den vergleichsweise kurzen Zeitraum 46 Jahre nicht. Ja. Darum können wir safe sagen, die Studie ist noch ziemlich aktuell. Die kommt also aus 1978 von Alan Lang, ne? Das haben wir gerade noch nicht gesagt. Mhm. Und hieß, weil sie eben studiert hat, wie komme ich an einer Druckerschlange schneller voran, hieß ganz berühmt auch in der Psychologie-Szene die Printer Study, okay. Also die Druckerstudie. Die ist heute noch aktuell, weil wir, wenn wir auf uns und unsere menschliche Entwicklung blicken, dann werden wir sehen, dass 46 Jahre eigentlich ein sehr, sehr geringer Zeitraum sind. Mhm. Unser Gehirn hat vor grob 200.000 Jahren aufgehört, sich zu entwickeln. Aufgehört zu entwickeln ist in dem Fall auch nicht 100% richtig. Es wurde nur unser Gehirn vor grob 200.000 Jahren von der kulturellen Entwicklung abgehängt. Mhm. Das bedeutet so, unser Umfeld, wie wir leben, hat sich viel schneller weiterentwickelt als unser Gehirn. Wir haben irgendwann angefangen zu settlen. Irgendwann kamen wir in so kleinere Siedlungen, dann kamen wir in größere Siedlungen und dann kamen wir in immer komplexeres soziales Gebilde. Und heute sind wir eben da, wo wir sind. Und diese Entwicklung ist sehr viel schneller gegangen als die evolutionäre, biologische, neurologische Entwicklung unseres Gehirns. Das heißt, wir haben, grob gesagt, immer noch dasselbe Gehirn wie vor 200.000 Jahren.
Okay, also wenn ich das richtig verstehe, Alan Langner hat also untersucht, wie man Menschen von etwas überzeugen kann. Als Szenario dieser Studie hat sie genommen, die Druckerschlange im Büro.
Genau. In dem Grunde hätte sie aber jedes andere Szenario nehmen können. Sie hat das zufällig an der Druckerschlange getestet, aber der Mechanismus, den sie da erkannt hat, der greift zurück auf ganz essentielle Bestandteile des menschlichen Gehirns, die eben auch von damals noch, also von vor 200.000 Jahren und davor, noch in unserem Gehirn festhängen. Und einer davon ist das Suchen nach Ursache und Wirkung. Wir wollen immer, wenn wir eine Wirkung in der Welt sehen, dann sind wir immer sofort auf der Suche nach der Ursache. Wir wollen verstehen, warum das jetzt passiert ist.
Verstehe.
Das ist überlebenswichtig, weil wir, wenn wir auf ein Tier zugehen und wir denken, wir streicheln das jetzt mal und dann beißt uns das Tier aber den Arm ab, dann müssen wir das verknüpfen können und checken können, aha, meine Wirkung, also die Ursache war, ich habe das Tier gestreichelt, die Wirkung war, mir wurde der Arm abgebissen und dann kicken im Kopf andere psychologische Mechanismen, zum Beispiel eine relativ zügige Konditionierung aus einer Feedbackschlaufe heraus, eine Konditionierung, wo dann gesagt wird, okay, der Arm wurde mir abgebissen, das ist ein negatives Feedback. Wenn ich denselben Reiz, also dasselbe Tier nochmal sehe, gehe ich dann nicht wieder hin und streichel das, sondern ich verhalte mich anders, ja. Ich entweiche dem Reiz, ich renne weg das nächste Mal, wenn ich das sehe. Das ist also ein überlebenswichtiger Mechanismus, dass wir Ursache und Wirkung miteinander verknüpfen. Und so laufen wir durch die Welt und versuchen immer, wenn irgendwas passiert, sofort eine Ursache dahinter
total
rauszufischen.
Genau, also das passiert ja ganz automatisch im Kopf, dass der moderne Mensch praktisch so einfach Dinge in Frage stellt.
Genau.
Warum, wenn ich jetzt auch meine Chefin oder sowas mir eine Aufgabe gibt oder sowas, auf alles so, ich reagiere erstmal mit dem großen Warum.
Genau, du reagierst erstmal mit, warum sollte ich das machen? Und ja, du kommst damit langsam auch dem Kern der Studie von Alan Langner aus 1978 näher. Der Punkt ist nämlich, dass unser Gehirn so sehr nach Ursachen sucht, dass es sich unwohl fühlt, wenn es keine Ursache für etwas gibt. Dass wir Sachen dann auch wenig überzeugend finden. Mhm. Mittlerweile, damit wie komplex die Welt jetzt geworden ist, schlägt das manchmal auch in die falsche Richtung über, dass wir zu sehr nach Ursache und Wirkung suchen oder zu simpel nach Ursache und Wirkung suchen. Das sehen wir bei Verschwörungstheorien oder so, wo komplexe Zusammenhänge extrem vereinfacht werden. Populistische Parteien ziehen da einen riesigen Vorteil draus, weil sie, wenn es uns schlecht geht, den Menschen sagen können, die Ursache dafür ist eine ganz einfache und zwar sind die anderen schuld.
Ah,
Punkt.
Ja.
Und wir haben auf einmal einen ganz einfachen vermeintlichen Zusammenhang. Da springen wir aber drauf an, weil der genau an diesen essentiellen psychologischen Mechanismen unseres Gehirns, unseres Geistes mit ansetzt. Und wir fühlen uns damit wohl, wenn wir eine Ursache haben und vergessen dabei natürlich, dass man komplexe Zusammenhänge in der komplexen Welt heute so nicht vereinfachen kann. Und das zeigt uns aber auch sofort, dass unser Gehirn eigentlich veraltet oder zu primitiv ist für die Komplexheit der Welt heute, für die Komplexität der Welt. Für die Komplexität der Welt heute. Was hat jetzt Alan Langner in ihrer Studie rausgefunden?
Genau, was hat jetzt Alan Langner damit zu tun?
Alan Langner hat damit, schön, dass du fragst, das Folgende zu tun. Und zwar hat die dreimal jemanden an diese Schlange am Drucker geschickt und die hat dem dreimal gesagt, du sollst bitte darum bitten, vorgelassen zu werden.
Das okay, also Menschen haben einfach dieses Bedürfnis, immer nach Ursache und Wirkung zu fragen oder das in Verbindung zu setzen, um motiviert zu sein, etwas zu tun oder generell so überhaupt zu verstehen, was abgeht.
So.
Alan Langner weiß das und hat jetzt genau in ihrer Studie, in dieser Printer-Study, von der du gesprochen hast, damit gespielt, ne?
Die hat genau damit gespielt, genau. Die hat also dreimal nacheinander jemanden dahin geschickt und gesagt, frag mal, ob die dich vorlassen.
Mhm.
Und in der ersten Runde hat er, glaube ich, einfach nur gesagt, darf ich bitte vor?
Okay.
Und dann wurde er, wenn ich mich recht entsinne, in 60% grob der Fälle vorgelassen.
Okay, also einfach hingehen, sagen, da ist eine Druckerschlange und du gehst einfach ganz vorne hin und sagst, darf ich vor?
Genau. grob 60% der Fälle wurde vorgelassen, ja, was den Leuten egal war oder so, ja, und gesagt, ja, kann's vor. In der zweiten Runde hat sie jemanden hingeschickt und er hat gesagt, darf ich vor, weil ich spät dran bin oder weil ich einen wichtigen Termin habe oder so. Das heißt, er hatte eine gute Begründung davor.
Plausibel, ja.
Und er wurde in so grob 94% der Fälle vorgelassen. Also nochmal ein Drittel obendrauf ungefähr. Oder die Hälfte obendrauf, so. Und das war also sofort ein großer Anstieg, weil er einen guten Grund hatte. Und das Interessante war aber die dritte Runde, da hat sie nochmal jemanden hingeschickt und er hat gesagt, darf ich vor, weil ich drucken muss. Und da war also ein Grund drin, weil ich drucken muss. Der Grund war aber kein guter. Der Grund war irgendwo hanebüchen.
Macht ja keinen Sinn, ja.
Weil alle, die da stehen, drucken müssen.
Ja.
Und trotzdem wurde der immer noch 93% der Fälle vorgelassen. Das heißt, nur 1% weniger, was eigentlich auch bei einer Studie irgendwie dann relativ, kannst du relativ am Wegesrand liegen lassen. Diesen 1% ist relativ wurscht. Das heißt, er wurde fast genauso häufig vorgelassen, wie wenn er einen guten Grund hatte. Und daraus rausgezogen wurde dann, dass alleinig das Haben eines Grundes, also das Hinterschalten des Wörtchens weil, und das ist also dieses mächtige Wort, das wir am Anfang der Folge angeteased haben, dass alleinig das Hinterschalten des Wörtchens weil die Chancen auf Erfolg, wenn du etwas erbittest, enorm steigerst.
Mhm.
Und das ist so, weil das Wörtchen weil, es muss auch nicht genau das Wort sein, es kann auch jede andere Begründung sein, ohne dass du weil sagst.
Da
wegen, wie auch immer, erklärte Begründung, völlig egal. Wir bleiben mal beim weil, weil dieses weil genau bei diesem Ursache-Wirkungsprinzip unseres Geistes ansetzt. Wir fühlen uns sofort wohl damit, wenn wir das Gefühl haben, okay, die Wirkung, also die Bitte, die mir gerade gestellt wird, hat eine Ursache, kann ich mich drin finden, finde ich sofort überzeugender und dem gehe ich nach. Und das bedeutet also, wenn ihr Menschen um etwas bitten möchtet, dann stellt auf jeden Fall einen Grund hinten dran und formuliert den auch aus, erwähnt den, bringt den mit in das Gespräch ein. Die Chancen auf Erfolg gehen sofort deutlich nach oben.
Weil die Person dann das Gefühl hat, so, ah ja, hier ist ja, während man diese Bitte oder diesen Gefallen oder so äußert, hat die Person sofort den Drang, da irgendwie die Begründung für zu finden. Und durch das Wörtchen weil gibt man das dann vor und die Person denkt, ah ja klar, ist ja logisch, na dann lass ich dich mal vor. Die Studie hat ja aber gleichzeitig auch untersucht, für welche Art an Gefallen also es zutrifft. Und die haben zum Beispiel getestet, also der erste Durchlauf bei dieser Studie war, dass eine Person halt vorgegangen ist und gefragt hat, ob sie vor darf mit 5 Kopien, also darf ich schnell 5 Kopien machen, weil ich muss drucken, haben eben 94% der Leute gesagt, ja klar, ey, wenn du drucken musst, dann darfst du natürlich drucken.
Of course.
Und dann haben sie noch einen Durchlauf gemacht mit 20 Kopien. Das heißt, die Person ist wieder vor und hat gesagt, ey, darf ich mal kurz 20 Kopien vor dir machen, weil ich muss drucken. Und da tatsächlich haben sie dann gesehen, da haben dann mehr Leute gesagt, keine Ahnung, ich muss auch drucken. Also je größer der Gefallen, desto logischer musste die Begründung sein in der Studie.
Genau. Das heißt, für kleine, flotte Gefallen funktioniert es auch mit irgendwie einem wenig haltbaren Grund oder mit einem unlogischen Grund und größere Gefallen, logischere Grund wichtig. Aber sowieso auch bei großen Gefallen, wenn du einen guten Grund dafür hast, formulier den aus und bring den mit ins Gespräch ein, weil das dann trotzdem wieder die Erfolgschancen steigert.
Voll. Aber da kann man ja auch lügen, ne? Also das ist ja, da kann man ja auch total... Also
ja, wir können mal eine Folge machen darüber, wie man gut lügt.
Auch zum Beispiel.
Auch Strategien für...
Nee, aber zum Beispiel jetzt wieder, wenn ich an die Supermarktkasse denke, also wenn da jetzt jemand kommt mit dem vollen Einkaufswagen, dann müsste die Person halt einfach lügen und müsste sagen, du, ich habe im Halteverbot geparkt und mein Hund ist im Auto und ich habe das Fenster vergessen aufzulassen. Was machst du dann? Also...
Ja, das kommt dann darauf an, ob du einen guten Menschen vor dir hast oder nicht.
Ja,
Ihr könntet lügen. Das ist der ganze Hack. Wenn ihr Gefallen kriegen wollt, dann gaslightet die Menschen und lügt sie an.
Und wir hatten das Thema Clubschlange, aber was mich auch interessieren würde, also Clubschlange, ich meine, ich sag's ja, wie es ist, also ich gehe mittlerweile nur noch mit Gästeliste feiern. Ist es jetzt für mich nicht...
Weil ich tue jetzt so, aber ich gehe auch nicht mehr einkaufen. Ich habe Privatkoch, bitte.
Ja, stimmt.
Also, als ob ich nur einen habe. Ich habe 2.
Ja, deshalb ist dieses Beispiel jetzt für mich halt gar nicht mehr aus dem Leben gegriffen.
Wir sind völlig natürlich, also aus unserem Elfenbeinturm können wir euch nur den Fraß runterschmeißen und euch sagen, so könnt ihr vor in den Schlangen, wenn ihr da noch steht.
Aber was mich interessieren würde, ist, wie ich in einer Bar also am schnellsten bedient werde im Vergleich zu anderen Menschen.
Ja, gibt's auch eine Studie zu.
Gibt's nämlich auch eine Studie zu, ne?
Mensch, woher
ich das beweis. Dann würde ich sagen, wenn ihr auch Fragen habt, auf die ihr eine Mindhack-Antwort von Timon Krause haben wollt, schreibt uns. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben.
Oder ihr könnt auf Instagram schreiben, mind.date.de. Podcast.
Und dann werden wir das lesen und
snacken uns eure Fragen weg.
Genau.
Und bringen sie gegebenenfalls mit in den Podcast ein.
Und jetzt nehmen wir die nächste Folge auf. So viel Transparenz lasse ich mal zu, wie werde ich als erstes an der Bar bedient.
Haut rein.
Ciao.
Mind Date ist eine Studio Bummens Produktion. Neue Folgen erscheinen immer dienstags und donnerstags. Überall, wo es Podcasts gibt. Schickt eure Fragen an mindate@studio-bummens.de.
Wollen wir nicht alle ein bisschen selbstbewusster sein? Ich glaube, Selbstbewusstsein ist wirklich eines der schönsten Dinge, die man verspüren kann. Oder? Über genau dieses Thema habe ich hier in meinem Podcast G-Spot mit Faye Montana gesprochen. Ich bin Stefanie Giesinger und ich würde mich extrem freuen, wenn ihr mal rüberkommt und in meinen Podcast reinhört. Bis gleich.